Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass wir jetzt einfach auf dein Wort hören können und ich bete um deine Gegenwart. Ich bete, dass du mir Gnade zum Sprechen gibst und allen anderen Gnade zum Hören, damit dein Wort unser Leben verändert und durch uns diese Stadt und diese Generation positiv beeinflusst wird und Menschen mit deiner Liebe in Kontakt kommen. Amen. Amen. Leben aus einer neuen Perspektive, das ist ja unsere Predigtreihe. Da war immer die Frage dabei im Raum, wie schaust du eigentlich auf dein Leben? Welche Perspektive hast du auf dein Leben? Hast du nur dieses kleine Zeitfenster von 60 bis 80 Jahren, wo du alles reinquetschen musst? Oder hast du eine Perspektive für die Ewigkeit? Und du sagst, hey, ich habe noch eine viel größere Perspektive. Ich bin, als es diese Zeit noch nicht mal gab, als Gott in seiner Dreieinigkeit sich überlegt hat, diese Welt zu schaffen, hat er schon mich als Gedanken gehabt. Das heißt also, ich komme aus der Ewigkeit, bin Teil dieser Zeit und ich werde hineingehen in die Ewigkeit. Das ist ein viel größerer Zeitrahmen. Und das hat Auswirkungen darauf, wie ich heute und hier jetzt mein Leben gestalte. Das hat Einfluss darauf, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Das hat Einfluss darauf, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Das hat Einfluss darauf, wie ich mich in das Reich Gottes investiere. All diese Dinge betrifft es im Leben. Und darum haben wir uns dieses Thema gesetzt. Ich habe ja gesagt, in meinem Leben, habe ich in der ersten Predigt erzählt, in meinem Leben hatte ich eine lange Zeit das Ziel, mit 30 einen Porsche zu fahren. Das war mein großes Ziel. Und irgendwann, als ich 30 geworden bin, an dem Tag, hat meine Frau mir eine Überraschung gemacht. Sie hat einen bei uns in der Gemeinde, ein relativ wohlhabender Mann, der hat 3 von diesen Autos gehabt und im Keller stand dann so ein Teil, da durfte ich dann einen Tag mit rumdüsen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, boah, das Ziel hätte sich echt nicht gelohnt. Also ich bin mal ganz nett. Ist ganz nett, da mal mit rumzudüsen. Und ich bin, habe damals in München gelebt und bin mit diesem Porsche zum Ammersee gefahren. Ammersee heißt er, glaube ich. So richtig, man kommt total sich dekadent vor, fährt abends in München vor eine Pizzeria vor, fährt seine Frau aus. Unglaublich, ist cool. Aber ich habe im Nachhinein gedacht, dafür zu leben lohnt. Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist vorbei und das Auto ist auch alt und irgendwann kriegt das Rost und Beulen und all solche Dinge. Das lohnt sich nicht. Also, wir wollen eine andere Perspektive haben auf das Leben und Gott hat Gnade gehabt mit mir, dass da auch einiges sich verändert hat. Heute möchte ich mit euch in der letzten Predigt über dieses Thema nachdenken, mit einem neuen Pass unterwegs zu sein. Das ist das Thema für heute. Pass, dieses Wort kommt ja vom lateinischen passere, bedeutet durchgehen. Das heißt, wenn du an einer Grenze stehst, einer Staatsgrenze und einen bestimmten Pass hast, dann darfst du im besten Fall durchgehen. Ja? Und das ist ein Bild, was Paulus an einer Stelle, die wir uns heute genauer anschauen wollen, so sagt. Paulus sagt gewissermaßen, ihr seid Himmelsbürger, liebe Christen. Das sagt er im Brief an die Philipper. Ich werde da gleich euch draus vorlesen. Und das hat auch etwas mit der Perspektive zu tun. Bist du Erdenbürger oder bist du Himmelsbürger? Das hat etwas mit deiner inneren Ausrichtung zu tun. Es ist ja die Frage, zum Beispiel, dass ich Deutscher bin, da mache ich mir nicht jeden Tag Gedanken drüber. Das ist eigentlich ja, ich habe einen deutschen Pass und da kann ich froh drüber sein. Aber es gab einen Tag, wo ich gedacht habe, ich bin so dermaßen dankbar für diesen Pass. Ich bin eine Woche im Libanon gewesen mit einigen Brüdern und habe dort Baptistengemeinden besucht. Damals war ich Landesjugendpastor in Bayern. Wir haben Kooperation mit den Geschwistern im Libanon gestartet. Ich habe mir diese Stadt Beirut angesehen. Ich habe mir das ganze Land angesehen. Ich bin im Süden gewesen, ich bin im Norden gewesen. Ich habe dort in einer Gemeinde gepredigt. Und das Land ist auch ein zerrissenes Land. Wir sind an Stadtgebieten vorbeigefahren, wo die Hisbollah kämpft. Also Hisbollah ist eine schiitische, extremistische, muslimische Partei. Und die haben gekämpft gegen den Staat. Die haben ganze Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt. Da sind wir dran vorbeigefahren. Ich habe das erste Mal richtig Angst gehabt, weil ich Menschen mit einer Maschinenpistole und an einem Panzer vorbeigefahren bin. Also ganz echte Maschinenpistole. Wir haben früher gespielt und so, kennt ihr auch. Aber an Menschen, der ein echtes Maschinengewehr im Anschlag hat und ich laufe dran vorbei und denke so, ey, das Ding ist kein Spielzeug, das ist echt. Und der Panzer, der da hinten steht, der ist echt. Da habe ich Angst gehabt. Das erste Mal. Und dann, als wir überlegt haben, wir fahren in den Süden hinein, da ist eine UN-Schutzzone, wo Israel und Libanon, die bis auf den heutigen Tag im Kriegszustand eigentlich, und die haben keinen Frieden miteinander, sondern da ist eine UN-Schutztruppe. Und wir mussten uns einen Tag vorher überlegen, fahren wir da rein oder fahren wir da nicht rein? Ich habe damals noch keine Kinder gehabt, aber eine tolle Frau, und habe mir überlegt, was will meine Frau jetzt wohl dazu sagen, wenn sie weiß, wo ich da hinfahre? Das ganze Gebiet ist vermint. Das heißt, du darfst nur auf der Straße fahren. Wenn du meinen Fuß nach rechts sitzt, in diese tollen Olivenhaine, die da sind, kann es sein, dass du in die Luft fliegst. Und dann bin ich in Deutschland nach dieser Woche zurückgekommen, in Frankfurt am Flughafen gelandet. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einen deutschen Pass rausgeholt und ich habe gesagt, danke, dass ich in dieses Land rein darf. Das war unglaublich. Wenn man diese Angst hatte vorher und wenn man sich vorstellt, ich habe kein Recht, hier reinzukommen, in mein Heimatland oder sowas, da hat dieser Pass eine unglaubliche Bedeutung bekommen. Und das ist etwas, was mit meiner Perspektive etwas macht, dass ich eine neue Perspektive habe und ich sage, okay, dieses Ding ist etwas wert. In unserem Land sind ja viele Menschen spirituell unterwegs. Ist ja völlig normal, auch in unserem Land. Aber die Frage ist, wohin sind wir alle unterwegs in diesem Land? 35% der Deutschen glauben ja an ein Leben nach dem Tod. Eine neueste Untersuchung, die ich im Internet gegoogelt habe. 37% glauben aber nicht an ein Leben nach dem Tod. 26% wissen es nicht. Dann gibt es noch Unterschiede bei der Altersstufe, die etwas älteren Leute, so 60 plus, da glauben fast 50% an ein Leben nach dem Tod. Und bei den Jüngeren, also bis 30, sind das, glaube ich, nur 33%. Wahrscheinlich ist es so, je älter man wird, beschäftigt man sich mehr mit diesem Thema und denkt, okay, da müsste ich mir mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Was passiert denn mit mir, wenn ich dann sterbe? Einige Menschen glauben in unserem Land sogar an das Rad der Wiedergeburt. Das heißt, das Ganze nochmal, nur in einem anderen Körper, vielleicht als Katze oder als Esel. In Indien werden Kühe vergöttert, weil man denkt, das sind Götter, mehr wert als Menschen. Also, wohin sind Menschen, mit denen wir unterwegs sind, spirituell unterwegs? Wenn wir an einen Gott glauben, an welchen Gott glauben wir denn dann? All das hat etwas mit unserer Perspektive zu tun. Es ist halt auch so, dass jeder Mensch diese Frage in sich hat. Was bedeutet das denn überhaupt zu leben und wofür lohnt es sich denn zu leben? Vom Alsbacher Institut, auch ein Meinungsforschungsinstitut in Deutschland, das älteste übrigens, hat man auch die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Und 67% der Menschen in Deutschland haben gesagt, dass ich glücklich bin, viel Freude habe. 67%. 66% haben gesagt, dass meine Familie versorgt ist. Oder dass es meinen Kindern gut geht, 61%. Also Menschen, die nach Sinn fragen, warum bin ich eigentlich hier, was die Perspektive auf mein Leben sehr stark auf diese wenigen Jahre und auf das, was man am Glück dabei herausquetschen kann. Und nun ist es so, dass natürlich nicht alle Menschen diese christliche Perspektive, die ich heute mit euch anschauen möchte, übernehmen können oder übernehmen wollen, weil das auch nicht so leicht ist mit dem christlichen Glauben. Auch der Weg zu Jesus ist sehr, sehr unterschiedlich. Man gibt ja Menschen, die sagen, du musst einfach nur Gericht predigen. Und wenn du Gericht gepredigt hast, dann werden sich schon die Menschen bekehren. Stimmt nicht. Es gibt unterschiedliche Wege zu Jesus. Ja, das Evangelium verändert sich nicht. Aber der Grund, warum Menschen Christen werden, ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die haben Angst vor dem Tod und vor dem Gericht Gottes. Ja. Und das ist auch ein Weg. Weil das eine Realität ist, von der Jesus ganz klar spricht. Es wird ein ewiges Gericht geben. Wir haben in der ersten Predigt darüber nachgedacht. Es wird Himmel und Hölle geben. Davon hat Jesus gesprochen. Aber das motiviert viele Menschen gar nicht. Für einige Menschen ist es viel wichtiger, mit ihrer eigenen Schuld, mit ihrer Scham klarzukommen, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Und auch darauf bietet das Evangelium eine Antwort. Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben, weil die Wahrheit attraktiv ist. Weil sie sagen, ich mache mich wirklich auf die Suche nach der Wahrheit. Mein Paradebeispiel für eine Person, die das gemacht hat, ist C.S. Lewis. C.S. Lewis ist einer der brillantesten Denker, die ich kenne. Nicht persönlich, aber aus seinen Büchern, weil er schon tot ist. Und der hat beschrieben, den Moment seiner Bekehrung hat er so beschrieben. Das war die völlige Unterwerfung, der absolute Sprung ins Dunkle wurde verlangt. Die Wirklichkeit, mit der sich kein Vertrag schließen lässt, hatte mich eingeholt. Im Trinity Term, das ist also ein Teil des Schuljahres, wenn ich das richtig verstanden habe, 1929 lenkte ich ein und gab zu, dass Gott Gott war. Und ich kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England. Das finde ich cool. Wir freuen uns immer, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und freuen. Und er sagt, ich war der widerwilligste und niedergeschlagenste, weil er sich wirklich ehrlich auf die Suche nach Jesus gemacht hat. Und nach der Wahrheit. Er war 10 Jahre Atheist und war ein krasser Atheist. Und er ist mit der Wahrheit konfrontiert worden. Und die Wahrheit ist eine Person. Und er ist auf die Knie gegangen und sagt, ich war der widerwilligste Bekehrte in ganz England. Finde ich cool. Andere haben diesen Wunsch nach Liebe, den sie bei Gott erfüllt erleben, wo sie von Gottes Liebe erfüllt werden. Andere haben Probleme. Also ich sage mal, es gibt nicht den einen Weg zu Gott, sondern ich glaube, wir als Christen tun auch gut daran, nicht nur diesen einen Blick zu haben, sondern sagen, hey, was ist ein Anknüpfungspunkt für mein Gegenüber, für das Evangelium? Wir haben auch in der Predigtreihe schon drüber nachgedacht. Stichwort den Juden, ein Jude und so weiter. Darüber will ich aber nicht in erster Linie mit euch sprechen, wie man Christ wird, sondern ich möchte mit der Perspektive, die Paulus hatte, die möchte ich uns heute vorstellen. Weil das einfach ein Schlaglicht darauf wirft, was der christliche Glaube an Kraft, an Perspektive, an Hoffnung freisetzt. Paulus hat an die Philipper einen Brief geschrieben. Daraus werden wir heute einen Text uns anschauen. Und den Brief, den nennt man den Freudenbrief. Ist jetzt nicht so besonders außergewöhnlich, wenn man sich das so hört, denkt, ja, Freudenbrief, nett. Dem geht's gut. 48 Mal kommt das Wort Freude in diesem Brief vor. Wenn man sich aber dann vorstellt, der Typ sitzt im Knast. Richtig. Das war angemessen. Oh. Der saß im Knast und er hat dort nicht gesessen, weil er dachte, oh, kann sein, dass ich morgen eine kleine Geldstrafe kriege, ich habe falsch geparkt oder sowas. Sondern der hat auf sein Todesurteil gewartet. Der hat erwartet, dass er vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten stirbt. Und nicht irgendwie auf eine nette Art und Weise, so wie in Amerika, wo man eine Giftspritze kriegt, wo man erstmal betäubt wird und dann ganz langsam hinübersegelt, sondern es könnte sein, dass du mit Löwen konfrontiert wirst. Das ist ziemlich doof. Hast meistens keine Chance. Oder mit einem Gladiator oder dass du irgendwie verbrannt wirst. Irgendwie solche Dinge. Ganz ekelhaft. Und Paulus schreibt einen Freudenbrief. Was für eine Perspektive muss dieser Mann also haben? Und was können wir als Christen davon lernen? Das finde ich eine spannende Frage. Und das macht deutlich, welche Perspektive dieser Mann auf das Leben hatte. Wir schauen uns mal den Text an. Philipper 3, Abvers 17 bis 4, 1. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandern so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, stopp, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Den hatten wir gerade. Ich hatte gerade gedacht, ich habe es hier wieder verkehrt. Habe ich aber doch nicht. Vers 18, Feinde des Kreuzes. Jetzt Vers 19. Alles gut. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Paulus fängt diesen Text an und in der Elberfelder ist eine genaue Übersetzung von der griechischen Übersetzung. Da heißt es nicht so, ahmt Christus nach, sondern er sagt sogar, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da steht nichts von Christus, wie in der Luther-Übersetzung. Seid meine Nachahmer. Das ist nicht besonders demütig, würde ich mal sagen, oder? Paulus sagt, wenn ihr jemanden als Vorbild haben wollt für Christus Nachfolge, schaut mich an. Da muss man doch sagen, geht's noch? Christus wird aber erkennbar im Gläubigen. Das macht er hier deutlich. Christus wird erkennbar in Paulus. Dürfen denn arme, elende Sünderlein als Richtschnur und als Vorbild für den Glauben gelten? Aber das ist das, was Paulus hier tut. Er sagt, ich bin ein Vorbild für den Glauben. Und das ist einfach auch eine Frage, wer ist dein Vorbild im Glauben? Und bist du ein Vorbild im Glauben? Wir reden ja so häufig davon, dass wir als Christen nicht perfekt sein müssen, dass schon alles nicht so ernst zu nehmen ist und so weiter. Oder vielleicht wir häufig versagt haben. Und ja, das stimmt auch alles. Jeder Christ hat auch eine Geschichte, wo er mal auf die Nase gefallen ist, wo er versagt hat. Jeder Christ muss innerlich ein Mensch sein, der einmal vom Kreuz gestanden hat und dort absolut kapituliert hat und gesagt hat, ich brauche einen Erlöser, sonst bist du kein Christ. Christen, das sind Menschen, die sagen, wir brauchen einen Heiland, einen Retter, einen Erlöser. Wir sind nicht so perfekt. Aber wir bleiben nicht bei diesem Versagen, wir bleiben nicht bei unserer Sünde, wir bleiben nicht bei unserem Danebenliegen, sondern wir empfangen Verantwortung, wir empfangen Sendung, wir empfangen Mission für die Welt um uns herum. Also wir sollen Vorbild werden. Wir sind Vorbild für Menschen um uns herum. Und diese Ausrede, wie ich sie manchmal empfinde, so ich kann mich halt nicht ändern, das ist halt immer so. Ich glaube, dass es die Gefahr ist, dass es eine Ausrede ist. Dass wir schlechte Angewohnheiten, die Bibel spricht an dieser Stelle häufig auch von Sünde, das bedeutet am Willen Gottes vorbeigezielt, dass man es einfach in seinem Leben duldet. Wir sind ja nicht perfekt und machen dann einfach weiter so. Dietrich Bonhoeffer spricht davon, das ist billige Gnade. Das ist billige Gnade. Das ist nicht die Gnade, von der die Heilige Schrift spricht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders, sagt Bonhoeffer. Also wenn du anfängst, das zu rechtfertigen, stehst du nicht auf der Grundlage der Gnade. Und das soll dich jetzt nicht entmutigen, sondern das soll dich ermutigen, zu sagen, hey, stopp, es könnte sein, dass ich in meiner Denke da irgendwie falsch gewickelt bin. Christus möchte mir Gnade geben, christusmäßig zu leben, damit ich ein Vorbild sein kann. Nicht, damit ich in meinem Versagen, meiner Schwäche stecken bleibe. Und deswegen ist es so wichtig, eventuell seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, zu beichten. Hast du jemanden, mit dem du dich treffen kannst und sagen kannst, hier, da habe ich echt versagt. Kannst du mir die Vergebung meiner Sünden zusprechen? Ich treffe mich jede Woche am Telefon mit einem Kollegen, der in Bayern ist, der seit langen Jahren mein Freund ist, und wir tauschen uns aus. Und wir haben diese Momente, wo wir sagen, hey, da habe ich daneben gelegen. Und dann sprechen wir uns Vergebung der Sünden zu. Hast du jemanden, mit dem du so ehrlich sein kannst? Ich brauche das. Und Paulus macht dann weiter, indem er spricht, denn viele wandeln oder leben so, dass ich es schon oft gesagt habe und ich tue es wieder unter Tränen, sagt er sogar, das sind Feinde des Kreuzes. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das sind also diejenigen, von denen Paulus dann spricht, gewissermaßen ein Kontrast. Und das sind keine Tränen des Mitleides, die er da verfließen lässt, vergießt, genau, danke, oh, vergießt, sondern, dass er sieht, was diese Haltung von den Feinden des Kreuzes für eine Verwüstung innerhalb der Christenheit anrichtet, wo Menschen sich nach außen den Christen nennen, aber das Kreuz keine Wirkung in ihrem Leben hat, wo Menschen sich nach außen den Christen nennen, aber sie keine Begegnung mit Jesus haben oder gehabt haben, weil diese Begegnung mit dem Gekreuzigten bedeutet, mein altes Ich, das ist das Wichtigste vom Kreuz, mein altes Ich, das sündige Ich, darüber hat Gott ein Gericht gesprochen. Gott hat nicht gesagt, hey Jan, du bist ziemlich okay, dein altes Ich habe ich ganz nett hingekriegt. Nein, sagt er nicht. Sondern Gott sagt, Jan, mit deinem alten sündigen Ich kann ich nichts anfangen. Es muss sterben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz bedeutet, dein altes Ich ist tot. Und die frohe Botschaft ist, du darfst neu auferstehen. Deswegen sprechen wir von Wiedergeburt. Du bekommst neues Leben aus dem Heiligen Geist. Das bedeutet, Gott möchte nicht, dass du versuchst, aus deiner eigenen Kraft Christ zu sein, sondern er sagt, ich schenke dir meinen Heiligen Geist, der in deinem Herzen Wohnung nimmt und der dir die Kraft gibt, ein kraftvolles Christsein zu leben. Also das heißt, wenn du an der Stelle das Gefühl hast, ich habe versagt, ich habe irgendwie Sachen nicht auf die Kette gekriegt, dann ermutige ich dich wieder einmal, richte dein Inneres auf den Heiligen Geist aus. Er ist die Kraft, der dir hilft, als Christ zu leben. Nicht das Einhalten von äußeren Geboten, wo man sagen kann, ja, die Leute in meiner Gemeinde, die sagen ja schon nichts, weil ich habe ja die und die und die Gebote eingehalten, aber mein Herz bleibt trotzdem eine Räuberhöhle. Wir brauchen eine substanzielle Erneuerung. Und das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Und Paulus weiß auch, dass das Christen aus dem Blick geraten kann. Das heißt, es ist kein Vorwurf, wenn du merkst, keine Ahnung was, da ist einiges schiefgelaufen in meinem Leben in der letzten Zeit. Paulus sagt das an die Römer zum Beispiel, wo er sagt, wo die Frage im Raum steht, sollen wir jetzt weiter fröhlich sündigen, weil die Gnade so groß ist? Sagt er, auf gar keinen Fall. Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Römer 6, Vers 1. Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir werden doch nicht in ihr leben. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Also dieses Erkennen kommt in diesem Text dreimal vor. Er spricht also die Christen in Rom an, nicht ihre emotionale Ebene, sondern er spricht ihr Erkenntnis an. Er sagt, ihr müsst es erkennen als Christen, dass der Tod Christi nicht einfach nur ein Tod Christi war vor 2000 Jahren, sondern der Tod Christi, damit kannst du dich absolut identifizieren. Es ist dein Tod im Geist. Dein altes Ich ist gestorben, hineingelegt in das Grab. Deswegen taufen wir Menschen. Wenn jemand getauft wird und unter Wasser geht, bedeutet das symbolisch, der alte Adam ist tot. Und wenn er aufsteht, das ist die Auferstehung zum neuen Leben. Das ist das Symbol dafür. Das ist die frohe Botschaft, die wir in der Taufe feiern. Ein Mensch hat Jesus kennengelernt und er hat verstanden, nicht nur mein altes Ich ist tot, nicht nur mein altes Ich wird irgendwie geflickt oder sauber gemacht oder wie es, sondern es ist tot und es ist auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Und das bedeutet auch, ich lebe danach anders. Meine Prioritäten ändern sich. Meine Perspektive auf mein Leben ändert sich. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Jesus ist mein Herr. Ich habe einen neuen Pass bekommen. Ich bin Bürger des Himmels und nicht mehr Bürger dieser Erde. Ich habe eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Der Tod ist nicht mehr das Ende meines Lebens, sondern es ist der Durchgang zu einem neuen Leben. Das ist die frohe Botschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Perspektive auf das Leben haben. Auf das ganze Leben, nicht nur bis zum Tod, sondern durch den Tod hindurch. Also seid keine Feinde des Kreuzes, sondern Himmelsbürger. Und das ist das, was er dann in Vers 20 deutlich macht. Und wie es auch in Hebräer 13 heißt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sagt der Hebräerbrief. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Hier auf dieser Erde, hier in Oldenburg, haben wir keine dauerhafte Bleibe. Wir sind nur auf der Durchreise. John Bunyan hat das schön geschrieben, die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Auch wir sind unterwegs. Christen sind unterwegs. Sie sind nur auf der Durchgangsreise. Oldenburg, und wenn du hier 60 Jahre lebst, ist nicht dein Ziel. Sondern du bist auf dem Weg zu dieser künftigen Stadt, von der der Hebräerbrief schreibt. Oder Paulus sagt, wir sind eben Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten. Also aus dem Himmel heraus erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich sein werde seinem verherrlichten Leib. Hier wird deutlich in diesem Text, dass wir noch nicht am Ende sind der Erlösung. Jesus hat am Kreuz den Sieg vollbracht. Singen wir, proklamieren wir, feiern wir. Wenn Menschen gesund werden durch ein Wunder, feiern wir das miteinander. Aber es ist immer nur Anzeichen. Es ist nicht das Ende. Alle Menschen, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sind wieder gestorben. Ich bin Lazarus nicht begegnet. Oder du? Wenn du jetzt Ja sagst, dann habe ich einen guten Platz für dich, wo du deine nächsten Tage verbringen solltest. Aber das ist ein anderes Thema. Paulus sagt hier, in einen historischen Kontext auch hinein, bei den Philippern, wir erwarten den Heiland, Jesus Christus. Ihr Lieben, das mag sich auch auf den ersten Blick trivial anhören, gerade in pietistisch geprägten oder in evangelikal geprägten Gemeinden, wo der Heiland permanent auf unseren Lippen ist. Aber in die damalige Zeit hinein, in diese römische Stadt Philippi hinein, ist das eine Provokation. Philippi war gewissermaßen das Altenheim für römische Veteranen. Da saßen die ganzen alten Soldaten. Und sie haben bekannt, seit ungefähr 50 vor Christus haben sie bekannt, der Heiland, der Soter, das ist nicht irgendjemand, das ist unser Kaiser. Merkt ihr, was für eine Brisanz da drin steckt? Wenn Paulus sagt, der Soter, der Heiland ist nicht dort in Rom auf dem Thron, sondern der Soter ist Jesus Christus. Das ist eine Provokation. Und das ist das, was die Christen später auch immer wieder gefragt worden sind. Bist du bereit, den Kaiser zu opfern? Bist du bereit, anzuerkennen, dass der Kaiser in Rom Gott ist? Und wenn du es nicht tust, dann wirst du als Märtyrer sterben. Ein besonders beeindruckendes Beispiel ist aus den Märtyrerakten aus der alten Kirche von Polycarp von Smyrna. War Bischof und er wurde vor Gericht geschleift und der Prokonsul sprach zu ihm: Schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christus. Da entgegnete Polycarp: 86 Jahre lang diene ich ihm, also Jesus. Und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? Wirf einfach ein bisschen Salz ins Feuer, opfere dem Kaiser und ich lasse dich frei. Und er sagt, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht bekennen, dass der Typ in Rom der Heiland ist. Er ist die staatliche Macht, er ist die staatliche Obrigkeit, ja. Aber er ist nicht mein Erlöser, er ist nicht mein Retter, er ist nicht der Heiland. Der Heiland ist Jesus Christus. Und sie haben ihn verbrannt. Und das ist die frohe Botschaft von Menschen. Das ist die frohe Botschaft von Menschen, die diese Perspektive haben. Es gibt noch mehr. Wir werden eines Tages vor Jesus stehen. Und er wird uns fragen, bist du mir treu gewesen? Bist du mir auch treu gewesen in so einer Situation? Bin ich wirklich dein Herr? Das sind Menschen, die für mich Vorbilder sind. Paulus hat hier gewissermaßen auch Widerstand zum System der damaligen Zeit deutlich gemacht. Nicht, dass man sich absondert von diesem System, dass man sagt, ich will mit den allen gar nichts mehr zu tun haben. Paulus hat in dieser Welt gelebt. Paulus war römischer Staatsbürger. Er hat sogar einmal diese römische Staatsbürgerpassaktion gemacht, als er verurteilt werden sollte. Hat er gesagt, ich hole meinen römischen Pass raus, ihr lieben Leute. Ich habe das Recht, in Rom vor Gericht gestellt zu werden. Also ich bin Bürger dieser Stadt. Aber von meinem Lebensstil, von dem, was die Lebensinhalte sind, von dem, was mir wichtig ist. Paulus sagt davon, sie sind irdisch gesinnt. Das bedeutet, ihr Denken ist nur auf diese Erde bestimmt. Das ist das, was Paulus damit sagt. Und es geht darum, nicht nur auf diese Erde die Perspektive zu haben, sondern die innere Perspektive auf Christus, den Anfänger und Vollender. Und Paulus sagt, wir erwarten ihn, der wiederkommt. Er kommt wieder und sein Leib, den er jetzt schon hat, den bekomme ich auch. Und das ist der Unterschied auch, das sage ich mal in unsere Frömmigkeitsrichtung auch hinein. Die Erlösung ist noch nicht vollendet. Wir warten darauf, dass Christus unseren Leib vollendet. Das heißt, wenn Krankheit, wenn Tod und wenn Leid da ist, muss uns das nicht verzweifeln. Das Johannesevangelium spricht immer dann von einem Zeichen, wenn Jesus einen Dämon ausgetrieben hat, wenn Jesus einen Kranken geheilt hat. Es ist ein Zeichen für das, was sein wird. Und wir beten auch dafür. Wir glauben das auch. Aber die Vollendung, da wo kein Mensch mehr unter seelischer Krankheit leiden wird, da wo kein Mensch mehr unter körperlichen Beschwerden leiden wird, wo keine Beziehungsstörungen mehr da sind, das erwarten wir noch. Dieses Ding, sagt Paulus hier an der Stelle, wir müssen diese Hoffnung haben, diese Perspektive auf den Christus, der kommt und der diese Verwandlung vollbringen wird. Aber wir müssen es auch nicht verzweifeln. So, diese Perspektive gibt uns jetzt Hoffnung. Wir sind unterwegs. Die Erlösung wird kommen, wenn Jesus wiederkommt und uns einen verherrlichten Leib geben wird. Das ist ein wichtiger Punkt in der Lehre von den letzten Dingen, dass wir das erwarten. Wir bekommen einen neuen Körper. So dieses Auferstehungsmodell, was Jesus hatte. Dieses super Ding, mit dem man auch essen kann, wo man erkennbar ist, wo man durch Wände gehen kann. So ist es bei Jesus heute nach der Auferstehung gewesen. Aber du wirst nicht mehr sterben. Und wenn du jetzt stirbst, dann ist es dieser Zwischenzustand, von dem die Bibel an einigen Stellen spricht. Paulus sagt auch im Philipperbrief, ich möchte gerne abscheiden und bei Christus sein. Das heißt also, wenn du stirbst, gehst du in die direkte Gegenwart Gottes. Als Geist, als Seele. Und wir erwarten die Auferstehung des Körpers. Paulus spricht davon im Korintherbrief wie ein Samen. Ich muss jetzt ganz kurz mal hier ein bisschen vorspringen. Jetzt bin ich hier gerade etwas verwirrt. Von dem Samen, egal. Der Samen, den er im Korintherbrief spricht er davon. Es wird gesät, ein verweslicher Leib, und es wird auferstehen, ein unverweslicher. Diesen Text, den wir auf jeder Beerdigung hören. Das ist etwas, was Paulus deutlich macht. Dieser Körper, der gestorben ist, wie ein Same. Und Christus wird ihn auferwecken und Geist und Seele werden sich wieder miteinander verbinden. Und das ist das Ziel, nicht dieser Zwischenzustand, einfach bei Gott zu sein, sondern das Ziel ist, Gott hat uns Menschen geschaffen mit Körper, mit Seele und mit Geist. Alles hat er gut gemacht. Der Körper unterliegt noch dem Tod. Und er sagt im Korintherbrief, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Das heißt, im Moment leben wir in dieser Realität noch, dass der Tod eine ganz grausame Macht ist. Er zerstört Beziehungen, er zerstört Menschenleben. Und wenn das passiert ist, dass der Tod besiegt wird, und das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen, dass das auch noch kommen wird, weil Gott im Moment eine Zeit hat der Gnade. Er hat eine Zeit gesetzt, in der viele Menschen möglichst mit dieser frohen Botschaft in Kontakt kommen sollen. Das ist der Grund, der dahinter steckt, das liebende Herz eines Vaters. Er sagt, ich möchte möglichst viele Menschen zurückgewinnen. Das ist die frohe Botschaft vom Evangelium. Gott möchte die Menschen zu sich zurückziehen. Er möchte die Menschen, dass sie an sein Herz kommen. Und dazu in diese Mission sind wir mit hineingerufen. Und er hat uns den Heiligen Geist als Anzahlung gegeben. Wisst ihr, wenn ich jetzt Jürgen eine Anzahlung gebe, Jürgen, du kannst ich kaufe dir dein Auto ab für 10.000 Euro. Und ich gebe dir jetzt schon mal 1.000 Euro. Das ist eine Anzahlung. Jürgen hat damit das Recht, dass ich die restlichen 9.000 auch noch bringen werde. Das ist dein Auto gar nicht mehr wert, ne? Mist, was man vor Zeugen sagt, das war ein Witz, das war ein Beispiel. Okay, aber Jesus hat gesagt, oder Paulus sagt es im Epheserbrief, wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen als Anzahlung bekommen. Das heißt, den Rest der Erlösung werden wir auch bekommen. Aber in dieser Hoffnung leben wir weiter. Und deswegen ist das Kreuz so ein wichtiger Punkt in der Zeitgeschichte gewesen. Da hat Jesus den entscheidenden Siegpunkt gesetzt. Er ist am Kreuz gestorben für meine Schuld, meine Sünde und hat mir neues Leben ermöglicht, indem ich 3 Tage später an seiner Auferstehung partizipiere. Das ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Ihr Lieben, lasst uns miteinander aufstehen. Ich bitte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass du wiederkommen wirst und dass du auch unseren Leib verherrlichen wirst. Ein Leib, wo wir keine Schmerzen, keine Tränen mehr weinen werden. Vielleicht werden wir noch Tränen der Freude weinen, aber nicht mit Tränen des Schmerzes, nicht mit Tränen von Krankheit und Tod, weil du den Tod besiegt hast. Jesus, wir glauben daran und diese Perspektive gibt uns Hoffnung, auch jetzt hier in schweren Zeiten durchzuhalten. Es gibt uns auch die Hoffnung zu beten für Kranke. Es gibt uns auch die Hoffnung, dass du jetzt schon Dinge veränderst, weil es Zeichen deines anbrechenden Königsreiches sind. Und ich bitte dich, dass du diese Perspektive in unseren Herzen verankerst. Dass wir ermutigt werden, in die kommende Zeit hineinzugehen und dass wir Botschafter von dieser frohen Botschaft sind, dass das unser Leben verändert hat. Und dass wir das, wie Paulus es im Römerbrief sagt, dass wir diese Erkenntnis neu vor Augen haben. Wir sind nicht für die 60 und 80 Jahre auf dieser Welt geschaffen, sondern wir sind geschaffen, um dem ewigen Gott zu begegnen und den ewigen Gott zu lieben und dass er uns seine Liebe schenkt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das in uns verankerst und dass du uns das immer wieder wachrufst. Und ich möchte fragen, ob jemand da ist, der sagt,